Glauben heißt für mich, diese 12 Karten und Plakate sind Ergebnis dessen, was ich für mich mal zusammengefasst habe, was für mich eigentlich christlicher Glaube ganz grundlegend ist. Dass er nicht nur mich im Leib meiner Mutter gemacht hat, es geht darum, dass Gott sich in seiner Liebe nach mir sehnt. Wissen Sie, dass das ein unerhörter Gedanke in vielen Religionen ist? Gott sehnt sich nicht. Aber Gott, und das zeigt uns Jesus, und das zeigt er uns nicht nur durch das, was er sagt, sondern auch, was er tut, was er ist. Gott sehnt sich so sehr nach uns, dass er uns nachgeht, dass er zur Welt kommt, dass er Mensch wird, dass er sich reingibt, dass er sich hingibt. Islam zum Beispiel heißt Hingabe. Aber damit ist gemeint, dass der Mensch sich an Gott als den Herrn hingibt. Unvorstellbar, dass Gott sich herablässt und sich hingibt. Nichts gegen den Islam, bitte nicht falsch verstehen, aber das ist das, was mich begeistert, was mich Christ sein lässt. Besonders. Und es geht darum, dass mich diese Liebe Gottes so erreicht und berührt und bewegt, dass ich mich ihm anvertraue. Dass ich ihm vertraue für mein Leben, wie ein Kind Vater und Mutter vertraut. Genau da setzt für viele aber das Problem an. Und zwar deswegen, weil sie sich nicht so richtig vorstellen können, dass das was Tolles sein soll. Es gibt so viele, die haben mit ihren Eltern, mit Vater und Mutter oder mit Vater oder Mutter so schlechte Erfahrungen gemacht, dass sie sagen, das ist überhaupt nicht hilfreich. Ja, was soll denn daran tröstlich sein, bitteschön, dass Gott ist wie ein Vater, wie eine Mutter. Darauf kann ich verzichten. Davon hatte ich schon zu viel Schlimmes. Die Eltern einer angesehenen Familie riefen bei einem befreundeten Ehepaar an. Ihr Sohn lag nach einem fehlgeschlagenen Selbstmordversuch im Krankenhaus. Und seine Eltern baten jetzt dieses befreundete Ehepaar, ob sie nicht mal zum Jungen gehen können. Sie kommen mit an ihn nicht ran. Die beiden gehen hin und das Erste, was er sagt, ist, ich werde es wieder tun. Warum? Fragen die beiden. Ich bin ein Irrtum. Ich bin ein Fehler. Die beiden verstehen nicht richtig. Sie fragen nach und Stück für Stück kommt die ganze Geschichte heraus. Er hatte ein hässliches Gespräch zwischen seinen Eltern mitgehört. Sie hatten sich gestritten und in dem Streit hat der Vater der Mutter wieder einmal vorgeworfen, dass sie damals ja vergessen hätte, die Pille zu nehmen und so weiter und so fort. Und das hatte der Junge nicht verkraftet. Das hatte in ihm gearbeitet, ja, es hatte ihn von innen regelrecht aufgefressen. Was soll denn sein Leben für einen Zweck und für einen Sinn haben, wenn nicht mal seine Eltern ihn wirklich wollen? Wenn er gar nicht da sein sollte? Gott? Okay, da hatte er schon von gehört, aber will denn Gott wirklich, dass alle Kinder geboren werden, auch die, die nicht gewollt werden? Und diese Frage war ihm zu schwer geworden. Gott will dich. Das versichern die beiden ihm. Aber woher wollen sie denn das wissen, sagt er. Und in seinen Augen ist einerseits Zweifel und Verzweiflung und gleichzeitig Hoffnung. Und der Mann sagt, Gott war doch selbst ein ungewolltes Kind. Schau dir Jesus an. Er kam unerwartet, er kam ungeplant, er stürzte seine Eltern in größte Verlegenheit. Die haben sich das nicht ausgesucht, sie haben nicht wirklich was dafür getan und gewollt und gewünscht haben sie sich das eigentlich so auch nicht. Und er blieb sogar sein ganzes Leben lang eine unerwünschte Person. Sie wollten ihn loswerden bis dahin, dass sie ihn tatsächlich aus der Welt befördern wollten und ans Kreuz genagelt haben. Und dennoch, fügt seine Frau hinzu, und dennoch gab es wohl keinen Menschen, der so geliebt und gewollt war wie dieser Jesus, sagte die Frau noch. Und nie ein Menschen fügt sie hinzu, durch den mehr Menschen gesegnet wurden, der ein Segen für andere war. Ein Moment ist der Junge still. Aber ich, ein Segen, gewollt, geliebt, ja, auch du ein Segen. Denn Jesus hat eins deutlich gemacht, unübersehbar. So hat er jeden Einzelnen behandelt. Er hat deutlich gemacht, wie sehr Gott jeden Einzelnen will und jeden Einzelnen liebt. Egal wie das damals bei deinen Eltern ausgesehen hat. Und das ist nicht nur eine nette Geschichte. Es spiegelt etwas wider von dem, was durch Jesus von Gott zu uns rüberkommt. Und das gilt nicht nur für diesen Jungen. Das gilt für jeden von uns hier und nicht nur hier. Und ich möchte Ihnen ein Lied vorsingen und Sie dürfen es gerne mitsingen. Ich hoffe, Sie gucken mal ein bisschen, dass die Liedblätter etwa so verteilt sind, dass jeder wenigstens mit reinschauen kann. Dieses Lied heißt "Vergiss es nie". Mögen Sie Geschichten? Ich auch. Diese Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzähle, die macht vielleicht etwas besser deutlich, wie Jesus sich das gedacht hat, was die beiden vorher ja so eher theoretisch erzählt haben. Wie Gott für uns da sein möchte. Friedrich Bodelschwingh, das ist der Gründer der Einrichtung, der diakonischen Einrichtung in Bethel, wo bis heute armen, Behinderten und kranken Menschen auf vielfältige Weise geholfen wird, der hat von 1831 bis 1910 gelebt. Und der hat mal etwas aus seiner Kindheit erzählt, und das ist auch aufgeschrieben, ich habe es gelesen, kann es erzählen. Er erzählte aus seiner Kindheit, als er noch ziemlich klein war, und seine Schwester, die war nur etwas älter. Und sie lagen da also in ihrem Zimmer und es war ganz schön dunkel und es war ganz schön kalt und sie konnten nicht schlafen. Und Klein Friedrich kriegte Angst. Und seine Schwester konnte ihn nicht beruhigen und bekam auch Angst. Komm, sagte die Schwester, wir wollen in die Wohnstube gehen. Oh, das war also keine beruhigende Idee. Und kein leichtes Unterfangen. Wohnstube ja, aber da musste man ja durch zwei weitere dunkle, kalte Zimmer gehen. Aber schließlich wagten sie es doch. Ich fühle heute noch, erzählte er später, wie mir das kleine Herz klopfte vor Angst und Erwartung, als ich aber die letzte Tür auftat und der helle, warme Schein des Wohnzimmers auf uns fiel und wie ich so dastand und zitterte vor Kälte und Angst, und dann der Vater die Arme nach mir ausstreckte und mich auf seinen Schoß nahm, da war alles wieder gut. Was willst du denn, mein Kleiner? Fragte der Vater und streichelte seinen Kopf. Ich wollte einfach nur zu dir. Als Bodelschwingh diese Geschichte erzählt hatte, sagte er, was heißt eigentlich das anderes als beten? Das ist doch genau beten. Beten heißt doch, sich aus der Angst, der Kälte und Dunkelheit unseres Lebens und dieser Welt aufmachen zum Vater. Beten heißt sehen, wie sich die Tür öffnet und der warme Glanz vom Licht und der Liebe Gottes auf uns scheint und er für uns da ist. Kind, was willst du? Einfach bei dir sein. Und ich finde, man merkt regelrecht, das hat mit Erfüllung von religiöser Pflicht herzlich wenig zu tun, oder? Dass man beten muss. So ist Gott für uns da. Und das ist das, was Gebet im Grunde ist. Und es ist das, was mir eigentlich auch am Gebet und am Glauben wichtig ist, was es mir lieb und wert macht. Und ich erlebe allerdings dann, dass bei Menschen um mich herum, wie auch bei mir selbst, dass ich trotzdem manchmal nicht bete. Komisch, oder? Zum Teil weiß ich es. Also manche, habe ich neulich wieder gehört, sagen mir, überleg doch mal. Gott der hat das ganze Universum und wahrscheinlich noch viel mehr und der hat die ganze Welt und wie soll der sich um mein kleines Anliegen kümmern? Der hat doch viel Wichtigeres zu tun. Erstmal nachvollziehbar, wenn man das so in dieser Größenordnung sieht. Nun ist Gott als der Ewige aber gerade der, der nicht das Problem von Raum und Zeit hat, wie wir. Und der für uns da sein kann und da sein will. Und ich habe mir vorgestellt, wenn so ein kleines Kind, mein kleines Kind kommt und sagt, völlig begeistert, irgendwas hat und unbedingt zeigen muss oder aber auch völlig zerstört, weil gerade hingefallen, sich wehgetan, großer Kummer, Weltschmerz, dann sage ich auch nicht, also du mit deiner Bagatelle, was willst du denn jetzt hier? Außerdem komm bitte zu den Sprechzeiten und formulier bitte richtige Sätze. Ich meine, sowas gibt es. Aber das ist dann ziemlich krank, oder? Oft beten Menschen auch deshalb nicht, weil sie sich ja dann noch mehr mit dem beschäftigen müssten, was sie da gerade umtreibt. Das ist so wie mit den Zimmern. Da muss man durch noch ein Zimmer und durch noch ein Zimmer und man beschäftigt sich mit noch einem Gedanken und noch einer Sache, die einen vielleicht auch beschäftigt, also lieber nicht dran rühren. Das ist besser, man versucht es wegzupacken oder redet mit der Schwester, was ja gut ist. Aber die hat ja manchmal genauso wenig eine Antwort und genauso viel Angst. Und so geht es mir manchmal, und ich bin sicher nicht nur mir, wenn Krankheit tritt, wenn Trauer das Leben kalt macht, wenn Sorgen einem Angst in Nacken, Herz und Magengrube treibt und lähmt, wenn Beziehungen zerbrechen. Aber auch das ist meine Erfahrung. Wenn ich mich dann aufmache zu Gott, wenn ich mich im Gebet an meinen, ich sage es jetzt mal in diesen Worten, himmlischen Vater wende, dann merke ich, dass sich der Weg durch die Dunkelheit auch lohnt. Immer wieder mache ich die Erfahrung, ja, er ist da und er nimmt mich auf den Schoß, er nimmt mich in den Arm. Und ich kenne tatsächlich Leute, die mir das so beschrieben haben. Ich habe manchmal das Gefühl, Gott nimmt mich in den Arm. Halten Sie mich jetzt bitte nicht für verrückt. Sage ich, nö, bestimmt. Ich erlebe das nicht so körperlich spürbar, aber als eine wärme, lichte Erfahrung auch immer wieder. Ich kann meine Sorgen erzählen. Meine Bitten, meine Wünsche äußern, auch meinen Dank. Ich kann Fragen stellen, die mich beschäftigen. Ja, und ich habe so manches Mal auch schon Antworten bekommen, wo ich Gott Raum und Stille gelassen habe. Ich tue es viel zu selten. Durch innerliche, ja, Gewissheit, so ist es jetzt, durch Gespräche mit anderen Menschen, durch Bibellesen und noch auf durchaus andere Arten und Weisen. Komm her, ich bin für dich da, was ist? Und manchmal bekomme ich auch keine Antwort. Oder nicht so, wie ich es mir gewünscht habe. Oft ist die Nacht, die Dunkelheit und die Kälte im Zimmer nach wie vor noch da, aber meine Angst habe ich bei ihm stillen können. Und ich kann wieder gut zurück in mein Zimmer gehen, wo es ja immer noch dunkel und kalt ist, wie vorher. Aber ich weiß, er ist da. Zwei Zimmer weiter, aber er ist da und jederzeit erreichbar. Wie gut. Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind laufe ich in deine Arme. Das ist das Zweite. Haben Sie noch Kraft? Ich bin nämlich nochmal bei dem Jungen im Krankenhaus, der gefragt hat, woher weiß ich denn, ja, und ich? Woher weiß ich denn, dass ich zu Gott kommen kann, dass das nicht nur für irgendjemanden gilt, für so besondere Leute, sondern für mich, dass ich gemeint bin. Wir haben das vorhin in Lukas 11 gehört, im Evangelium, da merken die Jünger, wie Jesus mit dem Vater redet, wenn er betet, was das für ein vertrauendes, tröstliches, stärkendes Verhältnis ist. Und sie bekommen eine Sehnsucht und sagen, Herr, lehre uns doch auch beten.
Wir möchten das auch erfahren. Und dann sagt Jesus nicht, also hallo, ihr als Otto-Normalbürger, ja, das wird nichts. Sondern er sagt, wenn ihr betet, dann betet Vater. Und dann geht es weiter. Wie wissen wir? Vater unser im Himmel. Im Epheserbrief, im 2. Kapitel, da heißt es, sagt Paulus später, durch Jesus sind wir nicht nur Mitbürger der Heiligen, gehören irgendwie dazu, Gottes Hausgenossen, sondern wir sind seine Hausgenossen, wir sind seine Kinder. In Kapitel 3 sagt er, wir haben durch Jesus Zugang zum Vater, als Kinder. Und wie weit, wie unglaublich großartig das ist, sagt eine dritte Geschichte. Spielt im amerikanischen Bürgerkrieg und ist wohl so ähnlich passiert. Ein Soldat der Nordstaaten war im Krieg und es war eine Katastrophe in seiner Familie passiert. Er musste nach Hause, aber er konnte nicht. Der Einzige, der vom Kriegsdienst entbinden konnte, war der Präsident. Und der Präsident war weit. Also gab sein vorgesetzter Offizier ihm etwas in die Hand, womit er als Bote nach Washington musste, um etwas zu überbringen. Und dann sagte er dort, ich muss unbedingt mit dem Präsidenten sprechen, mein Offizier hat es erlaubt. Und die zuständigen Menschen da sagten, tut mir leid, also Sie können wirklich nicht zum Präsidenten, der hat anderes zu tun. Da haben wir es wieder. Da setzte er sich völlig zerstört auf eine Bank im Garten, so rund um das Weiße Haus, kam ein Junge vorbei, so circa 10 Jahre alt, und er sagte, was hast du denn? Du siehst aber traurig aus. Was ist los? Erzähl doch mal. Also normalerweise hätte der nie und nimmer dem Jungen erzählt, was jetzt gerade ist, aber es war so schlimm, er hat sein ganzes Herz ausgeschüttet. Und dann sagte der Junge, komm mal mit. Und dann ging der mit. Und sie gingen irgendwie durch den Garten, irgendwelche Umwege, komische Wege. Sie landeten irgendwie auf diesen Pfaden hinter dem Weißen Haus, gingen an Wachen vorbei, an Hochbeamteten vorbei, durch das Haus irgendwie, bis zu einer Tür, wo der Junge ohne anzuklopfen reinging. Und da stand Abraham Lincoln mit seinem Außenminister gerade ins Gespräch vertieft. Der Präsident drehte sich um und sagte, Todd, was ist los? Papa, dieser Mann braucht unbedingt deine Hilfe. Niemand anders kann ihm helfen. Und das ist das, was Paulus meint. Durch Jesus haben wir Zugang zum Vater und wissen wir, er nimmt uns mit zum Vater und sagt, hey, ihr dürft Vater sagen. Römer 8 haben wir vorhin gehört, da sagt Paulus sogar, wir dürfen Abba sagen. Das ist die hebräische Form von diesem Kosewort. Wir sagen Papa. Im Aramäisch-Hebräischen heißt das Abba, Papa, Vater. So persönlich darf es zugehen zwischen Gott und uns. Selbstverständlich ist es nicht unbedingt. Der Schöpfer des Universums. Unser himmlischer Papa. Und dann heißt es, der letzte Gedanke, in Kapitel 4 vom Epheserbrief, Ziel ist es, dass wir alle zu mündigen Christen heranreifen. Dass wir nicht länger wie unmündige Kinder, die sich von allem Möglichen aus der Bahn werfen lassen und umhergetrieben werden, dass wir zur Reife der Liebe Gottes kommen. Wissen Sie, dass ich das einen tollen Gedanken finde? Gott hält uns nicht klein und unmündig und dumm. Sein Ziel ist es, dass wir als seine liebenden und geliebten, vertrauenden Kinder reifen und mündig werden. Fürs Leben stark und ausgerüstet. Und ich sage Ihnen, so möchte ich leben. Zart und doch vertrauensvoll. Vertrauensvoll und doch stark im Einsatz für Gott und mit Gott. Unterwegs mit Gott und für Gott. Und er mit mir. Als sein Kind. Und wenn Sie die Karte jetzt nochmal nehmen und die Textseite aufschlagen, dann lese ich da, ja, Glaube heißt für mich, ich bin gewollt. Ich bin sogar Gottes Kind. Gott liebt nicht nur die ganze Welt, das auch. Nicht nur die Menschen insgesamt, das auch. Ich bin Gottes Kind. Ich gehöre zu Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist mein Bruder. Und in seinen Spuren kann ich gehen. An seinen Worten kann ich mich orientieren. An seinem Leben leben lernen. Wenn ich weiß, dass einer es so grundgut mit mir meint, wenn ich weiß, dass der richtig Ahnung hat vom Leben, auch von meinem, und dass er Kraft und Möglichkeit hat, mich zu begleiten und zu leiten, dann bin ich sogar bereit, auf jemanden zu hören. Vertrauensvoll, weil ich weiß, der meint es ja gut. Gott liebt jeden Einzelnen und uns alle zusammen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Auch wenn es noch viel mehr zu sagen gäbe, aber das dann an anderer Stelle.